Rittergeschichten. Schiffstaufe. Niemals. Und wenn ich niemals sage, meine ich niemals. Es war so ausgeschlossen, wie freitags nach 11 Uhr einen Angestellten der städtischen Verwaltung zu erreichen. Wirklich niemals also wäre ich auf den Gedanken gekommen, freiwillig an einer Kreuzfahrt teilzunehmen. Meine einzigen Berührungspunkte mit Kreuzfahrten waren das Traumschiff im ZDF noch unter Altkapitän Sascha Hehn und mit einer für meinen Geschmack etwas zu optimistischen Sicht auf heiße Urlaubsflirts im gehobenen Alter und Reiseberichte meiner Eltern. Wie es sich gehört, hatten sie pünktlich zum Renteneintritt ihre Leidenschaft für die Erkundung der Welt auf dem Seeweg entdeckt und kannten kaum noch andere Themen als die gerade absolvierte und die gerade bevorstehende Kreuzfahrt, die sie während der gerade zurückliegenden Kreuzfahrt auf dem Kreuzfahrtschiff gebucht hatten. Denn bucht man eine zukünftige Kreuzfahrt während einer aktuellen Kreuzfahrt, dann gibt's Rabatt, lernte ich. Kreuzfahrt, Rabatt. Kreuzfahrt, Kreuzfahrt, Kreuzfahrt. Glückselig schwärmten sie von Reisen mit der Mein Schiff 5 nach Griechenland, der Mein Schiff 2 nach Skandinavien, der Mein Schiff 6 auf die Kanaren, der Mein Schiff 27 an den Nordpol zum Weihnachtsmann. Irgendwann verlor ich den Überblick. Ich hörte mir die blumig ausgeschmückten Reise- und Abenteuererzählungen interessiert an, spielte Erstaunen über die 30 Gigabyte an Foto- und Videomaterial der Schiffe, die sowieso alle gleich aussahen, und vermutete insgeheim, dass meine Eltern vielleicht in eine Art Sekte geraten waren, die Mein Schiff-Sekte. Ihr dürft aber auch wieder von dem Schiff runter, ohne dass ihr gleich eine neue Kreuzfahrt buchen müsst, oder? Fragte ich einmal besorgt nach. Also theoretisch wäre das zumindest möglich. Meine Eltern versuchten ihr Bestes, mir glaubhaft zu versichern, dass keinerlei Erpressungsverhältnis zwischen TUI Cruises und ihnen bestehe und die Schiffsreisen auch keine getarnten Kaffeefahrten seien, sondern wirklich nur eine sehr angenehme Art, den Urlaub zu verbringen. Und Urlaubszeit hätten sie ja jetzt reichlich. Was ich aus dieser Aussage heraushörte: Christian, dein Erbe ist nicht mehr so sicher, wie immer geglaubt. Wie, glaube ich, deutlich gesagt, ich konnte mit all dem wirklich überhaupt nichts anfangen. Dann ist dies und das passiert. Dies und das in der Kurzversion. Eine weltweite Pandemie brach aus, die unter anderem zur Folge hatte, dass die für die allabendliche Unterhaltung zuständigen Musical-Ensembles auf Kreuzfahrtschiffen aufgrund von Abstandsregeln auf den Bühnen nicht mehr auftreten konnten. Stattdessen wurde das Entertainment-Programm dahingehend umstrukturiert, dass vermehrt Gastkünstler mit ihren Solo-Programmen gebucht wurden, denn die stehen oder sitzen nur alleine auf der Bühne und ihre größte Herausforderung ist die, Abstand vom allüberall erhältlichen Gratis-Alkohol, also den 20 Schiffsbars, zu halten, damit sie ihr Programm noch einigermaßen fehlerfrei aufsagen können. Ich persönlich hatte zufällig und vor allem durch die zeitweise Schließung aller Kulturstätten in Deutschland überhaupt keine Auftritte und ziemlich viel Freizeit, und so kam eines zum anderen. Die Anfrage landete auf meinem Schreibtisch, ich hielt sie für einen Witz und antwortete nicht. Nachdem mir versichert wurde, dass das Angebot ernst gemeint sei, mich Kurzgeschichtenlesungen auf einem Kreuzfahrtschiff geben zu lassen, erbat ich mir ein wenig Bedenkzeit und holte mir Rat. Meine Eltern waren völlig aus dem Häuschen und ein bisschen neidisch, denn sie würden auch gerne mal dafür bezahlt werden, eine Kreuzfahrt zu machen, meinten sie. Ich entgegnete, dann hätten sie wohl besser mal einen ordentlichen Beruf lernen sollen, wie Clown, Zauberer, Keulenakrobat oder Comedian, aber dafür sei es jetzt wohl zu spät. Pech gehabt. Jedenfalls rieten sie mir in unserem Videotelefonat die Fähnchen der betreffenden Reederei schwingend, dringendst dazu zuzusagen. Die Meinungen unter meinen KollegInnen und FreundInnen gingen dagegen ziemlich weit auseinander. Wenn ich auf Kreuzfahrtschiffen auftrete, könne ich ja gleich Baumärkte eröffnen, meinten einige. Das sei ja wohl wirklich der Endpunkt einer jeden Karriere, woraufhin ich irritiert nachfragte: Welche Karriere? Andere meinten, was Besseres könne mir überhaupt nicht passieren, mit verschiedenen Begründungen. Frische Seeluft, der Ozean als rechtsfreier Raum, Casino an Bord für meine Spielleidenschaft, you name it. Ich entschied, dass man alles mal vorurteilsfrei ausprobieren sollte im Leben und warf meine Bedenken über Bord. Haha, über Bord. Kaufte mir im Second-Hand-Laden eine Matrosenmütze für den maritimen Touch, unterschrieb einen 30-seitigen Vertrag, ohne ihn gelesen zu haben, und zack, saß ich in 20 Meter Höhe auf dem Außendeck eines Kreuzfahrtschiffs mit einer Bloody Mary in der Hand. Also, ich fass mal zusammen. sagte ich zu meiner zufälligen Sitznachbarin, die mich schon etwas über die örtlichen Gegebenheiten meines neuen schwimmenden Zuhauses aufgeklärt hatte. Es gibt hier an Bord ein Casino, eine Disco, ein Friseursalon, ein Malatelier und sogar ein Tattoo-Studio. Fehlt ja nur noch eine Dönerbude, was? Die ist auf Deck 12, neben dem Pool, erklärte sie nüchtern. Ach so, sagte ich, war mir gar nicht aufgefallen. Was mir hingegen sofort aufgefallen war, der Sektengedanke war gar nicht mal so falsch gewesen. Die meisten der an den Bistrotischchen der Open-Air-Bar um uns versammelten Leute waren mit mir zusammen angekommen und gerade an Bord gegangen, trotzdem kannten sich viele von ihnen bereits untereinander von früheren Kreuzfahrten. Da wurde in Erinnerungen geschwelgt und Destinationen, Reiselängen und Routen verglichen, als gäb's kein Morgen mehr. Jedes Land der Welt wurde erwähnt, die Laufwege innerhalb der Häfen und die Anlegekünste von Kapitänen besprochen, einige prahlten mit sehr nerdigem Detailwissen über die Ausstattung der verschiedenen Schiffe der Flotte, etwa die Anzahl der Saunen im Wellnessbereich oder die Länge der Joggingstrecke auf Deck 14. Wen interessiert das? Antwort: Die anderen, die sehr über diese Informiertheit staunten. Es fielen Sätze wie, ja, unter 30 Meter Schiffsbreite fühle ich mich ein bisschen eingeengt und bei der Reederei buchen wir nicht mehr, die haben ja nicht mal eine Espressomaschine in der Kabine. Als es irgendwann um Island ging, dachte ich, endlich sei meine Zeit gekommen, mich am Gespräch zu beteiligen und warf ein, dass ich auch mal in Island war. Mit welchem Schiff denn? Wurde ich gefragt. Ja, so ganz ohne Schiff. Ich bin da hingeflogen mit dem Flugzeug. Die Gruppe beäugte mich irritiert und skeptisch. Keiner von uns, sagten die Blicke. Und ich bin mir sehr sicher, dass einige von ihnen sich außerdem dachten, das geht? Urlaub ohne Schiff dabei? Ohne sicheren Hafen im Hafen? Das machen Leute? Mit Freude ging ich zurück in die Beobachterrolle. Ich überlegte, vielleicht meine Eltern anzurufen und mithören zu lassen, denn sie könnten wahrscheinlich mehr mit den fachkundigen Seefahrtschilderungen anfangen oder sich sogar beteiligen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit würden sie sogar eine der um mich Sitzenden kennen. Aber dann passierte was. In großen, gleichmäßigen Schritten kam ein stattlicher Herr in strahlend weißer Uniform angelaufen, die Gespräche verstummten. Ehrfurcht und Unterwürfigkeit erfüllten die frische Seeluft um uns herum. Die an der Bar anstehenden Passagiere wichen auseinander und bildeten ein Spalier für ihn. Er ging zum Tresen und bestellte zwei Schnäpse, die er in unter 5 Sekunden vor sich hatte. Er nahm die Stamperl, schritt zur Reling und kippte die Schnäpse über Bord. Die Leute applaudierten. Er machte sich wieder davon.
»Gut hat er das gemacht«, sagte einer.
Was genau hat er da gemacht?«, fragte ich.
»Er hat das Meer besänftigt, damit's keinen schweren Seegang gibt«, wurde mir erklärt.
»Mit Schnaps?«
»Ja, natürlich, mit was denn sonst, mit Lumumba wohl nicht.«
»Und das ist, Tradition,
alte Seemannstradition.«
»Ach so, ja, klar«, sagte ich, als könnte ich es wirklich nachvollziehen.
»Dein erstes Mal auf dem Schiff, was?
Merkt man das?
Wir müssen dir mal ein bisschen was erklären.«
Ich hatte mich vorher, als ich den Schiffsplan studiert hatte, schon gefragt, wo eigentlich das Deck 13 abgeblieben ist. Es ist einfach nicht vorhanden. Auf Deck 12 folgt Deck 14. Einen gewissen Überhang zum Aberglaube habe ich auch angenommen, als ich festgestellt habe, dass alle Gästekabinen des Schiffs mit sogenannten Heilsteinen ausgestattet sind, die man sich in eine Karaffe legen soll, um das darin enthaltene Wasser zu energetisieren, um so die Schwingungen der Steine an den Körper weiterzugeben oder in anderen Worten esoterischer Unsinn. Aber immerhin kosten die Steine nichts extra, also habe ich mein Wasser in der Karaffe natürlich energetisiert. Vielleicht schmeckt's ja besser, wenn man ganz fest daran glaubt. Was mir außerdem beigebracht wurde und wirklich jeder wissen sollte, der ein Schiff besteigt, befindet man sich an Deck, darf man auf keinen Fall pfeifen. An Deck pfeift nur der Wind. Wenn man trotzdem pfeift, beschwört man den Sturm herauf. Finde ich sehr logisch. Nicht pfeifen, notierte ich mir auf meinen Merkzettel. Sonst noch was? Ich lernte außerdem, dass ein Schiff niemals von einem Mann getauft werden darf. Die Taufpatin muss immer eine Frau sein, mit gewissen Einschränkungen. Die Frau, die das Schiff tauft, darf keine roten Haare haben, keine grünen Kleider tragen und nicht schwanger sein. Will ich wissen, warum? Nein, mir reicht es, dass ich niemals in die Verlegenheit kommen werde, ein Schiff taufen zu müssen. Das nimmt enormen Druck von mir. Was passiert übrigens, wenn die Taufpatin zufällig doch rothaarig ist, ein grünes Kleid trägt oder schwanger ist? Unglück. Großes Unglück. Nicht näher definiert. Genauso wie wenn bei der Schiffstaufe die Champagnerflasche nicht am Bug zerschellt, sondern ganz bleibt, dann braucht man das Schiff gar nicht erst auslaufen zu lassen und kann es quasi gleich versenken. Aber keine Sorge, wurde mir gesagt, bei der Taufe unseres Schiffs ist die Flasche zersprungen und die Taufpatin war Helene Fischer. Im weißen Kleid und unschwanger. Gott sei Dank, stieß ich aus und war ehrlich erleichtert. Vielleicht hatte ich mich schon ein bisschen zu sehr in diese wunderliche Seefahrtwelt hineingesteigert, in der die pure Vernunft offensichtlich nicht immer das Ruder in der Hand hat und auch sehr viel vom Dranglauben abhängt. Aber vielleicht muss man die Vernunft generell auch mal ein bisschen ablegen, wenn man ohne eigentliches Ziel nur zum Spaß mit einem Schiff im Ozean herumschippert, um irgendwann wieder dort anzukommen, wo man losgefahren ist. Fürs Erste hatte ich genug gelernt, mehr als genug. All die Informationen mussten erstmal sortiert werden und über den Klabautermann hatte ich noch gar nichts erfahren. Ich verabschiedete mich dankend von meinen neuen Bekannten und machte mich übers Oberdeck auf den Weg in meine Kabine, um nachzusehen, wie energetisiert mein Wasser schon ist. Moment, dachte ich, habe ich gerade aus Versehen gepfiffen?